Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien definiert seine Prioritäten für den anstehenden Europaratsvorsitz. Außenminister Lubomír Zaorálek befürchtet eine Beeinflussung der französischen Präsidentschaftswahl nach dem Terroranschlag. Und Bianca Belova erhält den Literaturpreis der Europäischen Union. Die weitere Entwicklung in der Türkei und die Ukraine sollen Schwerpunkte des tschechischen Vorsitzes des Europarats sein. Dies sagte Außenminister Lubomír Zaorálek nach Gesprächen mit dem Generalsekretär des Europarates Thorbjørn Jagland. Tschechien wird der Institution in Straßburg von Mai bis November vorsitzen. Das letzte Mal saß Prag dem Europarat vor mehr als 20 Jahren vor. Der tschechische Außenminister Lubomír Zaorálek hat Frankreich sein aufrichtiges Beileid für den am Donnerstag bei einer Schießerei in Paris getöteten Polizisten ausgedrückt. Es gebe schon wieder Tote und Verletzte und es sei wieder ein klassischer Terrorakt, so der Chefdiplomat. Zudem schloss Zaorálek nicht aus, dass der Angriff die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich beeinflussen könnte. Der Fall des in London ermordeten Tschechen Zdeněk Makar soll vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg neu verhandelt werden. Dies kündigte Außenminister Lubomír Zaorálek am Freitag an. Zwar habe Tschechien Verhandlungen mit der Justiz im Vereinigten Königreich geführt, diese seien aber für Tschechien enttäuschend ausgegangen, so Zaorálek. Die britische Justiz lässt ein erneutes Aufrollen des Falls nämlich nicht mehr zu. Zdeněk Makar wurde im vergangenen Jahr von einem Briten erschlagen, dieser wurde jedoch von einem Gericht freigesprochen. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat die Untersuchungshaft für den tschechischen Ex-Senator Alexander Novák verlängert. Der Auslieferungsantrag an Tschechien soll Anfang Mai noch einmal verhandelt werden, so eine Sprecherin des Gerichts. Alexander Novák soll in die Veruntreuung von EU-Geldern in der Causa um das regionale Operationsprogramm Nordwest Rob Severo-Zapad verwickelt sein. Im Februar wurde der ehemalige Politiker in Frankfurt bei seiner Rückkehr aus den USA verhaftet. Mit insgesamt umgerechnet 66,5 Milliarden Euro steht Tschechien in der Kreide. Damit hat sich die Staatsverschuldung im ersten Quartal 2017 um umgerechnet 6,5 Milliarden Euro erhöht. Grund dafür ist vor allem der Verkauf von Staatsanleihen zu sehr günstigen Konditionen zu Anfang des Jahres. Damit sollte die staatliche Geldreserve stabilisiert werden. Neben anderen Nachwuchsautoren ist die tschechische Schriftstellerin Bianca Belova für ihren Roman Jezero mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet worden. Darüber informierte die Vertretung der Europäischen Kommission in Prag am Freitag. Sie ist damit der dritte Preisträger aus Tschechien. Die seit 2009 vergebene und mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung hat das Ziel, noch unbekannte Schriftsteller europaweit bekannt zu machen. Bianca Belova erhielt in diesem Jahr bereits den wichtigsten tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera. Und zum Abschluss ein Blick auf das Wetter für Samstag, den 22. April. Der Samstag beginnt regnerisch in Tschechien. In weiten Teilen des Landes ist es stark bewölkt mit Niederschlägen. In den Bergen ist jedoch freundlicheres Wetter zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Strachnia Bučan.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Markéta Kachlíková. Tschechien wird sich stärker einbinden lassen in die militärische Hilfe zum Schutz des Baltikums. Einzelheiten dazu in unserem ersten Beitrag. Danach stellen wir die schönsten tschechischen Bücher des Jahres 2016 vor. Wir lernen heute auch Tschechisch und in der Sendereihe Reiseland Tschechien besuchen wir die Kleinstadt Třešť in der böhmisch-mährischen Höhe. Bleiben Sie dran! Verteidigungsminister Martin Stropnický hatte es vor anderthalb Monaten bereits angekündigt. Tschechien wird sich noch stärker einbinden lassen in die militärische Hilfe zum Schutz des Baltikums. Beim Besuch des litauischen Außenministers Linas Antanas Linkevičius am Donnerstag in Prag wurde dann auch über konkrete Formen der Unterstützung debattiert. Lothar Martin berichtet.
Nach dem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Lubomír Zaorálek dankte Linkevičius in der Tschechischen Republik für den bisher geleisteten Beistand. Der litauische Chefdiplomat sprach davon, dass Tschechien beim Schutz des Baltikums eine wichtige Rolle spiele und dazu von Anfang an einen großen Beitrag geleistet habe. Und er sei erfreut, dass der NATO-Partner seine Hilfe ab dem Jahr 2019 noch ausbauen wolle. Zaoralek wiederum bestätigte:
Wir bekennen uns eindeutig dazu, stets zu helfen, wenn wir spüren, dass es für die Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit der baltischen Staaten notwendig ist. Hierbei sind wir jederzeit vorbereitet, an allen Militärübungen teilzunehmen, die dort stattfinden.
Ab dem Jahr 2019 aber soll es nicht nur bei der Teilnahme an Manövern oder anderen dem Baltikum kraftgebenden Aktionen bleiben. Die tschechische Armee wird vielmehr helfen, den Luftraum der EU-Mitgliedstaaten Estland, Lettland und Litauen zu schützen. Dazu wird eine Fliegerstaffel mit 3 Gripen-Jagdflugzeugen im ständigen Einsatz sein. 3 Flugzeuge zum Schutz des Luftraums, sei das aber nicht nur eine symbolische Geste? Auf diese Frage eines TV-Moderators antwortete der stellvertretende Verteidigungsminister Jakub Landowski im tschechischen Fernsehen.
Das ist eine traditionelle militärische Hilfe, denn sie ist Bestandteil des langjährigen Bundesprojekts Gemeinsamer Himmel. Doch wir bereiten etwas weit Ambitionierteres vor, und das ist die Beteiligung unserer Bodentruppen zum Schutz des Baltikums.
Landowski verriet zudem, es sei geplant, eine Kompanie mit der Stärke von 150 Mann für diese Aufgabe bereitzustellen. Sie soll in Litauen mit Einheiten der deutschen Bundeswehr und des Gastlandes zusammenwirken. Zuvor müsse das Vorhaben aber erst im Parlament bewilligt werden, ergänzte Landowski. In einem Fernsehinterview wurde der litauische Außenminister unter anderem gefragt, ob die von den baltischen Staaten empfundene Bedrohung durch Russland denn auch tatsächlich real sei. Linkevičius räumte ein, dass die aktuelle Lage wohl nicht so schlecht sei, doch dass man bei den Aktivitäten des großen östlichen Nachbarn ganz genau hinschauen müsse. Besonders auf die ausgeklügelte Propaganda der russischen Geheimdienste in den klassischen wie auch sozialen Medien. Auf diese Weise sei zum Beispiel die Annexion der Halbinsel Krim ganz geschickt vorbereitet worden. In einer Art Gehirnwäsche sei den Bewohnern der Krim dauerhaft suggeriert worden, dass sie sich vor den Banditen aus Kiew in Acht nehmen sollten und dass die russischen Streitkräfte auf ihrer Seite stünden. Diese Propaganda habe vor allem bei den älteren Bewohnern der Krim Wirkung gezeigt, bemerkte Linkevičius. Im Fernsehen bestätigte dann auch Vize-Verteidigungsminister Landowski, dass Russland auf dem Gebiet der psychologischen Meinungsführung eine neue Qualität entwickelt habe.
Auch bei den neuen Gefahren ist Russland gedanklich oft einen Schritt voraus. Russland versteht es, die Welt zu überraschen und spricht dabei selbst immer wieder von einer hybriden Kampfführung. Die Phase bis zu einem scharfen Konflikt wird dabei unablässig ausgeweitet. Das heißt, die Möglichkeiten, einen Gegner in irgendeiner Weise zu beeinflussen, werden ausgebaut. Diese strategisch geführte Propaganda ist sehr effektiv und die Russen zeigen damit allen, dass man mit ihnen rechnen muss.
Lothar Martin hat berichtet. Ein Buch über den Kampfflieger Otto Hanslíček oder das Handbuch für das Literaturfestival Tabuk. Diese beiden Publikationen wurden zu den schönsten tschechischen Büchern des Jahres gekürt. Die Preise wurden am Mittwoch im Prager Schloss Hvězda feierlich überreicht. Martina Schneibergová hat sich informiert.
Zum 52. Mal wurden in Prag die schönsten Bücher des Jahres ausgezeichnet. Diesmal war eine Rekordzahl von 250 Bänden zum Wettbewerb angemeldet. In 7 Kategorien wurde deren künstlerische und technische Gestaltung bewertet. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb vom Museum für tschechische Literatur und dem Kulturministerium. Museumsleiter Zdeněk Freisleben hält den 52. Jahrgang des Wettbewerbs für innovativ.
Zum ersten Mal wurden die Bücher von einer internationalen Jury bewertet. Es wurde sehr viel diskutiert. Ich bin davon überzeugt, dass es gut war, dass die ausländischen Junioren weder die tschechischen Grafiker noch die hiesige Bücherwelt kennen. Die Konkurrenz war recht groß. Die höchste Zahl von Büchern gab es in der Kategorie Belletristik. Weniger besetzt waren hingegen die Kategorien Bibliophilie und Lehrbücher.
Laut Zdeněk Freisleben hat die tschechische Buchproduktion den Vorteil, dass sie sehr kreativ und spielerisch ist. Sie sei bemüht, im positiven Sinne des Wortes Aufmerksamkeit zu wecken, so der Museumsleiter.
Podle mého názoru je to ještě dáno tím, že v zahraničí vycházejí.
Ich nehme an, dass dies auch davon kommt, dass die Bücher im Ausland, dabei vor allem in den größeren Ländern, in einer höheren Auflage erscheinen. Hierzulande sind die Auflagen in der Regel kleiner. Darum kümmern sich die Verlage sorgfältig um ihre Bücher.
Sehr angenehm überrascht sei er vom Sieger in der Kategorie Fachliteratur gewesen, sagt der Experte.
To kniha Tabuk Bedekr. Od nakladatelství
Baobab. Es siegte das Buch Tabuk Bedekr, das beim Verlag Baobab erschienen ist. Es handelt sich um einen Führer durch das Festival kleiner Verlage im südböhmischen Tabor. Der Band erfüllt sämtliche Ansprüche, die an ein derartiges Buch gestellt werden. Es ist übersichtlich und hat ein passendes Format. In der Kategorie Belletristik siegte ein Buch über den tschechoslowakischen Kampfpiloten Otto Hanslíček. Es werden zwar viele biografische Bücher aus dem Zweiten Weltkrieg herausgegeben, aber das Siegerbuch ist grafisch sehr gut gestaltet. Es enthält großformatige Fotos und erzählt eine spannende Geschichte.
Die schönsten tschechischen Bücher werden dem Museumsleiter zufolge nicht nur hierzulande gezeigt, sondern auch bei den großen Buchmessen im Ausland, in Leipzig, Frankfurt sowie in Bologna.
Soweit Martina Schneibergová und soweit das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In den folgenden Minuten lernen wir gemeinsam Tschechisch. In unserer Serie zu Schulen der Sekundärstufe geht es weiter mit einer spezifischen Kategorie, nämlich den Kunstschulen. Um eine Kunstschule,
umělecká škola,
besuchen zu dürfen, reicht nicht nur eine allgemeine Aufnahmeprüfung,
přijímací zkouška.
Man muss zusätzlich seine Begabung,
talent,
nachweisen, und zwar bei einer sogenannten Talentprüfung,
talentová zkouška.
Dies gilt vor allem an einem Konservatorium.
Konservator.
Dort studiert man 6 Jahre lang Musik,
Hudba,
Gesang,
Spiev,
Tanz,
Tanec
und Ballett,
Ballett
oder aber auch ein musikalisch-dramatisches Fach.
Hudebně dramatický obor.
Also die Schauspielkunst.
Herectví.
Eine künstlerische Begabung ist auch an Schulen wichtig, an denen verschiedene Fächer der bildenden Kunst
výtvarné umění
unterrichtet werden. Sie nennen sich meistens mittlere Kunstschule,
střední umělecká škola,
Schule für Grafik,
grafická škola,
oder Kunstgewerbeschule,
umělecko-průmyslová škola.
Dort erlernt man unter anderem Grafikdesign,
grafický design,
Malerei,
malba,
Bühnenbildnerei,
Szenografie,
Restaurierung,
Restaurování,
Innenraum- und Möbeldesign,
Design nábytku a interiéru,
Fotografie,
Fotografie,
aber auch die künstlerische Arbeit mit Holz,
dřevo,
Keramik,
Keramika
und Porzellan,
Porzellan.
An den Kunstschulen werden zudem Fächer angeboten, die mit Printmedien,
tisková média
und neuen Medien,
nová média
zusammenhängen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Das war unser Tschechischkurs. In unserem Programm geht es weiter. Das Städtchen Třešť liegt im Kreis Vysočina, also die böhmisch-mährische Höhe, etwa 14 Kilometer südwestlich von Jihlava. Bekannt geworden ist die Stadt durch ihre einzigartige Krippenbautradition. In Třešť gibt es zudem zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Der historische Stadtkern steht unter Denkmalschutz. Im Stadtzentrum befindet sich das Regionalmuseum. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt sie Martina Schneibergová in das Museum von Třešť ein.
Reiseland Tschechien.
Seit mehr als 10 Jahren ist das Museum von Třešť im Schumpeterhaus untergebracht. Milena Matulová leitet das Museum.
Dieses Gebäude ist eines der Häuser, die der Familie Schumpeter gehörten. Es ist höchstwahrscheinlich das Geburtshaus des namhaften Ökonomen Josef Alois Schumpeter. Es sind jedoch zwei Eintragungen über Schumpeters Geburt erhalten geblieben. In der einen, die deutsch geschrieben wurde, wird dieses Haus als das Geburtshaus bezeichnet. In der anderen, die in den tschechischen Dokumenten steht, ist jedoch über ein Haus auf dem Marktplatz die Rede. Wir glauben jedoch eher der deutschen Eintragung. Jedenfalls gehörten beide Häuser der Familie Schumpeter.
Das Museum in Třešť wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Der Großteil der Sammlungen stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Viele der Exponate dokumentieren die Entwicklung der Industrie in der Stadt. Familie Schumpeter gründete 1832 die überhaupt erste Fabrik in Třešť, die sich auf die Tuchproduktion spezialisierte. Aus einer bekannten Familie stammte die Mutter des Ökonomen Schumpeter, erzählt Milena Matulová.
Familie Grüne war eine Ärztefamilie in Jihlava. Johanna Schumpeters Vater sowie der Großvater arbeiteten im Krankenhaus in Jihlava. Nach der Geburt ihres Sohnes verbrachte sie nur einige Jahre in Třešť. Nach dem frühen Tod ihres Mannes zog die Mutter mit dem kleinen Jungen zuerst nach Jihlava und dann nach Graz und Wien. Sie heiratete den Feldmarschall der K&K-Armee, Sigismund von Kellersten, der sich des Jungen angenommen hatte. Dank seines Stiefvaters besuchte Schumpeter das renommierte Theresianum in Wien und konnte an der Universität studieren. Ökonom Schumpeter war jahrelang in seiner Geburtsstadt kaum bekannt. Erst in den 90er Jahren wurde die Schumpeter-Gesellschaft gegründet, die Josef Alois Schumpeter der Öffentlichkeit näher brachte. In Třešť aber war die Familie Schumpeter früher ein Begriff, denn es waren bedeutende Industrielle, die die Errichtung zahlreicher kleiner Sakraldenkmäler finanziert haben.
Ein weiterer Teil der Dauerausstellung konzentriert sich auf die ehemals blühende Industrie in Třešť. An Schumpeters Textilproduktion knüpfte der Unternehmer Bertolt Münch aus Hodice an. Milena Matulová.
Münchové i tady v Třešti i v Hodicích, ty vyvážely, vlastně zase dělali jednak ten textil.
Münch hat neben der Textilproduktion vor allem Konfektion genäht sowie Mützen und Fese hergestellt. Diese wurden in die Türkei exportiert. In unserer Stadt wurde zudem Holz verarbeitet. Es wurden hier Möbel und Urkästen produziert. Die Holzverarbeitung beeinflusste auch die hiesige Weihnachtskrippenproduktion. Ursprünglich hat man in Třešť die Krippenfiguren nur aus Papier gebastelt. Mit der Entwicklung der holzverarbeitenden Industrie aber wurden die Figuren aus Holz geschnitzt. Neben Krippenfiguren wurden in der Stadt auch Schachfiguren oder Pfeifen hergestellt.
In Třešť blieb die Krippenbautradition bis heute erhalten. Viele Touristen kommen jedes Jahr in die Stadt, um sich Krippen anzuschauen. Sie werden von Ende Dezember bis Anfang Februar in mehr als 20 Familien gezeigt. Auch das Regionalmuseum hat mehrere wertvolle historische Weihnachtskrippen in seinen Sammlungen.
Wir zeigen hier die ältesten Papierkrippen. Als Begründer der Krippentradition in unserer Stadt gilt František Jaburek. Er war Tuchmacher von Beruf und Verfasser der ältesten Stadtchronik. Er selbst hat Krippenfiguren gebastelt, aber auch viele Figuren von den Märkten aus anderen Städten mitgebracht.
Promíchávalo. Mit der Holzverarbeitung hing auch die Zündholzproduktion zusammen. Schon 1840 errichtete Samuel de Majo eine Zündholzfabrik in Třešť.
Zündhölzer wurden in der Stadt bis in die 1920er Jahre hergestellt. Es gab hier sogar drei Fabriken. Die erste gründete Samuel de Majo. Er war ein sephardischer Jude aus der Türkei. Die anderen zwei Fabriken gehörten Moritz Meissner und Jakob Oblat. Am bekanntesten war Moritz Meissner, der Zündhölzer in die ganze Welt exportierte. Der größte Abnehmer war China. Die Chinesen haben besonders den Zündholzschachteln eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Schachteln wurden deshalb auch mit verschiedenen Bilderserien entworfen, beispielsweise zum Thema Mode oder zum Thema Kinder.
Beispiele von speziell verzierten Zündholzschachteln sind in der Dauerausstellung über die Industrieentwicklung zu sehen. Im Museum wird zudem das sogenannte Schlosszimmer gezeigt. Es ist eingerichtet mit Möbeln, die aus dem Schloss von Třešť stammen. Die Residenz, die im 19. Jahrhundert im Stil der Neurenaissance umgebaut wurde, gehört gegenwärtig der Akademie der Wissenschaften. Sie dient heute als Hotel.
Das Museum in Třešť ist von Mai bis September sowie im Dezember und im Januar täglich außer montags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. In den übrigen Monaten ist das Museum nur nach vorheriger Vereinbarung zugänglich. Und damit ist unsere heutige Sendung am Ende angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.